Wir schauen uns den wunderbaren Gott an. Haben wir ihn uns angeschaut in den letzten Wochen, der sich als Yahweh vorstellt? Jetzt habe ich meinen Klicker vergessen. Der sich uns als Yahweh vorstellt. Ich bin, ja, dieser Ich bin unveränderlich, der treu ist, absolut zuverlässig, verlässlich, der die Liebe in Person ist, die uns aus Mitgefühl und aus Barmherzigkeit rettet, der heilig ist, absolut und vollkommen rein, der zutiefst gerecht ist, der das Gute will und sich dafür einsetzt und der dir nah sein will, der bei dir ist und der überall ist und deshalb auch alle Verständnis, alles Wissen und alle Einsicht hat. Und der, und darum geht es heute Morgen, der allmächtig ist. Ich, Yahweh, bin allmächtig. Es wird in ganz vielen Aussagen deutlich in der Bibel, zum Beispiel in der, die ihr hier lesen könnt. Mein Herr, Yahweh, du hast Himmel und Erde durch deine gewaltige Macht und deine große Kraft geschaffen. Dir ist nichts unmöglich. Ich bin allmächtig. Und ich möchte diese Allmacht Yahwehs, diese Allmacht Gottes, so in vier Richtungen mit euch anschauen, vier Gesichtspunkte, vier Aspekte. Und der erste Aspekt dieser Allmacht ist, Yahweh ist allmächtig, er spricht und es steht da. Er spricht und es steht da. Das wird genauso auch formuliert an einer Stelle in der Bibel. Ne? Denn er sprach und es geschah, er gebot und es stand da, er sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und das ist das Grundprinzip, ne? Am Anfang der Bibel, dieses erste Kapitel, in dem beschrieben wird, wie Gott diese Welt erschafft. Er spricht. Und es steht da. Und zwar gut da. Das ist das, was er macht und was er kann. Er spricht und es steht gut da. Dieses Prinzip zieht sich durch die ganze Bibel durch und in besonderer Weise wird das dann bei Jesus wieder deutlich. Da haben wir diesen Bericht. Ich lese ihn euch vor, ihr könnt ihn mitlesen. Dort brachten sie einen tauben Mann zu ihm, zu Jesus, der nur mühsam reden konnte, weil er wahrscheinlich sehr früh taub geworden ist, ja, und deshalb gar nicht wirklich sprechen verstanden hat und deswegen auch nie selber sprechen gelernt hat. Und baten Jesus, ihm die Hand aufzulegen. Jesus führte ihn beiseite, weg von der Menge. Er legte seine Finger in die Ohren des Kranken, berührte dann dessen Zunge mit Speichel. Schließlich blickte er zum Himmel auf, seufzte und sagte zu dem Mann, Ephata, öffne dich. Im selben Augenblick konnte der Mann hören und für mich gefühlt das noch größere Wunder und konnte normal sprechen. Dass Gott irgendwie sein Ohr heilt, das nehme ich mit. Aber dass Gott ihm jetzt seine Festplatte hier oben resettet und ihm aramäisch aufspricht und sein Sprachzentrum, seine Wortfindung, sein Sprachverständnis perfekt da ist, Und er spricht perfekt Aramäisch im lokalen Dialekt. Würde ich auch gern können, den lokalen Dialekt. Und ich müsste 10 Jahre üben und ihr würdet immer noch sagen, Mirko, lass es lieber. Zu Recht. Ich versuche es ja zu vermeiden. Jesus spricht und es geschieht. Das ist Gott. Ich habe es ganz am Anfang dieser Reihe mal gesagt. Jesus ist eigentlich Jahwe in Menschengestalt. Und ich sage das jetzt einfach mal an dieser Stelle so. Dieses Prinzip, Gott spricht und es steht da. Und zwar gut, sehr gut. Dieses Prinzip ist in der Evolutionstheorie so überhaupt einfach gar nicht zu finden. Einfach gar nicht. Da passiert alles wahnsinnig langsam, random, in alle möglichen Richtungen. Und auf eine klitzekleine Veränderung, Verbesserung, die es dann vielleicht gibt in der genetischen Entwicklung, fallen aber dann Millionen, ist wahrscheinlich nicht mal übertrieben, Millionen nicht hilfreiche bis schlechte Veränderungen. Das ist das Prinzip der Evolution. Und Millionen, milliardenfach müssen Lebewesen und Lebensformen sterben, damit an der einen oder anderen Stelle dann auch mal was halbwegs Besseres rauskommt. Entschuldigt, wenn ich das so sage, aber das kann Gott besser. Das kann Gott besser und schneller. Er spricht und es geschieht. Das ist zunächst mal noch nicht immer unbedingt ein Argument, das ist einfach eine Feststellung. Gott spricht und es geschieht. Sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund und du musst da nicht mal hingehen. Heißt es an einer anderen Stelle bei Jesus mal. So handelt Gott. Er ist allmächtig. Für ihn ist nichts unmöglich. Er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Und ein weiterer Bereich, für den das dann auch ausgesagt ist, ist so eine zweite Gedankenrichtung. Jahwe ist allmächtig. Er lenkt unser Denken. Da heißt es an einer Stelle, wie ein Wasserlauf ist das Herz des Königs in Jahwes Hand, in Gottes Hand. Er lenkt es, wohin er auch will. Jahwe ist der, der das Herz des Königs, das Herz der Regierenden lenkt. Eines der faszinierendsten Beispiele ist für mich immer Weihnachten. Erzähle ich normalerweise nur an Heiligabend, aber wir sind ja kalendarisch noch irgendwie im Winter, das passt noch so halbwegs. Ja. Da wird, bevor dann Jesus geboren wird als dieser ewige König, wird ja 700 Jahre vorher schon angekündigt, dass der geboren wird, dieser besondere ewige König. 700 Jahre vorher wird das angekündigt, und zwar wird angekündigt, dass der in Bethlehem zur Welt kommt. Völlig unrealistische Ankündigung, denn Könige kommen in der Hauptstadt zur Welt, im Regierungssitz. Damals waren die Hausgeburten noch sehr verbreitet. Ja, der kam im Palast zur Welt. Also das ist eine gewagte Prophetie, dass der große ewige König auf dem Dorf zur Welt kommt. Und jetzt aber spannend, wie wird das Wahrheit? Die Eltern von Jesus leben ja eigentlich in Nazareth, das ist einige Tagesmärsche weg. Wie erfüllt sich diese Prophezeiung? Ja, Josef könnte das ja in der Bibel lesen. Er wusste ja, was da aus Maria rauskommen würde. Hätte sich ja eigentlich denken können, dass er mal langsam sich auf den Weg nach Bethlehem dann machen sollte. Sonst wird sich das nicht erfüllen. Es ist nicht die Schrift, die ihn nach Bethlehem führt. Nicht Gott mit seiner Schrift. Es ist auch nicht Gott durch einen Engel, der ihn nach Bethlehem schickt, sondern es ist Gott durch Kaiser Augustus, der die Idee hat, sie alle nach Bethlehem zu schicken. Also nicht alle, sondern nur die, die irgendwie irgendwann mal aus Bethlehem gekommen sind. Jeder soll in seinen Herkunftsort für eine Volkszählung. Das habe ich bis heute nicht verstanden, warum man für eine Volkszählung an seinen Herkunftsort will. Ja, also falls Friedrich Merz mal wissen will, wie viel wir sind, kann er mich doch in Kirchheim zählen. Warum muss ich dafür nach Wettringen? Kennt er gar nicht, ne? Wo ist das? Ist das Deutschland? Ist es da hell oder dunkel? Ja, warum macht das Augustus? Weil er es kann? Nein. Weil Gott ihn lenkt. Er lenkt das Herz des Königs wie ein Wasserbach. Und das beruhigt mich im Moment. Ganz persönlich. Denn was Herr Putin nicht geschafft hat, mich irgendwie in Unruhe zu bringen, was die Grundordnung dieser Welt angeht, die seitherige, das hat Herr Trump geschafft in den letzten Wochen. Mir ist da echt zwischenzeitlich ein bisschen mulmig geworden bei dem, was der gesagt hat. Und mir dann wieder vor Augen zu führen, es sind nicht die Herren Trump oder Putin oder Merz. Es ist Jesus, der die Geschichte lenkt. Es ist Jahwe, der die Geschichte lenkt durch diese Männer. Es sind, deshalb das Bild, es sind Strohmänner, die von Jesus gelenkt und geleitet werden. Darf ich es mal etwas provokativ sagen? Es ist auch nicht die Hamas. Jetzt wird's still. Gott hat immer andere Völker benutzt, auch um sein Volk anzugreifen. Es war immer Gott, der die Freigabe gegeben hat, und es war auch immer Gott, der diese Völker dann am Ende zur Rechenschaft gezogen hat. Es ist Jahwe, der die Herzen der geopolitischen Entscheider lenkt. Es ist alles in seiner Hand, und diese Geschichte ist übrigens bereits geschrieben. Das eine große Geschichtsbuch ist schon geschrieben. Das dürfen wir wissen, bei allem, was geschieht. Es läuft nach Plan. Es läuft gerade nichts aus dem Ruder. Nichts. Finde ich cool. Weil Jahwe allmächtig ist. Natürlich wirft das auch wieder diese Frage auf. Ne? Wir verstehen nicht, wie er lenkt und warum er lenkt. Das ist mir bewusst, verstehe ich auch nicht. Muss ich zum Glück auch nicht verstehen. Ich verstehe auch da hinten die Technik nicht. Muss ich nicht verstehen. Es reicht, wenn das der Daniel versteht. Und so ist das auch mit der Weltgeschichte und mit Gott. Ich muss ihn nicht verstehen. Es reicht, wenn er sich selbst versteht, und das tut er. Ich verweise auch gerne nochmal auf meine Predigt von vor 2 Wochen, die kann man ja noch nachhören. Da ging es um das Thema Gerechtigkeit, und da ging es auch um die Frage, ne, wenn Gott gerecht ist, warum macht er das dann manches so und nicht anders? Warum lässt er so viel Unrecht passieren? Ist im Grunde eine ähnliche Fragestellung, da einfach auch nochmal reinzuhören. Ich kann die Frage jetzt nicht im Detail beantworten, aber finde zumindest für mich diesen Trost darin, mir das immer wieder vor Augen zu führen. Jahwe lenkt unser Denken. Und insbesondere das der irdischen Machthaber. Nichts läuft aus dem Ruder. Alles ist in seiner Hand. Denn Jahwe ist allmächtig. Und dann gibt's eine weitere Facette, die vielleicht an der Stelle dann sogar auch helfen kann. Gerade dann, wenn Entscheidungen, geopolitische Entscheidungen oder auch andere Entscheidungen, ja, Ungerechtigkeit einfach zu Schmerz bei uns führt oder bei Schmerzen zu Menschen, die uns einfach lieb sind, die uns am Herzen liegen. Dass Jahwe auch in diesem Sinne allmächtig ist, dass er, so habe ich es jetzt einfach mal gemeint, etwas poetisch, er macht aus Schmerzen Gold. Auch das ist eine Aussage, die wir in der Bibel finden. Wir wissen aber, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten mitwirken lässt. Das ist eine tiefe Überzeugung, ein tiefes Wissen und eine tiefe Zusage, die Gott hier dir und mir gibt. Gott hat die Fähigkeit, Yahweh hat die Fähigkeit, dass alles, was dir widerfährt, alles, was dir passiert in deinem Leben, was Menschen dir antun oder was dir durch irgendwelche Katastrophen geschieht, dass das letztendlich zu deinem Guten, zu deinem Besten beiträgt. Das ist das, was da steht. Es muss zu deinem Besten beitragen. Gott wird aus deinem Schmerz Gold machen. Vielleicht mag an der Stelle das Bild des Diamanten helfen. Ist ja an sich, wenn ich es richtig weiß, nur Kohlenstoff. Ist jetzt nicht so wahnsinnig wertvoll. Also vermute ich mal. Ne? Ich weiß gar nicht, wo man das kaufen kann. In der Apotheke vielleicht. Ne? Hätte gern ein Kilo Kohlenstoff. Weiß nicht, wie teuer das ist. Vielleicht gibt es auch im Baumarkt als Holzkohle. Weiß ich nicht. Ja, dann kostet es vielleicht doch 5 €. Aber unter ganz viel Druck und extremer Hitze werden daraus Diamanten. Vielleicht mag dieses Bild ein wenig helfen. Ne? Dieser Schmerz, dieser Druck, diese Hitze, in der ich stehe, die wird Gott verwandeln. Die wird Yahweh verwandeln. Das ist sein Versprechen, das er dir gibt. Ja, wenn du ihn liebst, heißt es hier, wenn du wirklich in einer Bindung, in einer Beziehung zu ihm lebst, dann wird er diesen Schmerz verwandeln. Ja, und mit Gott gemeinsam, und das steckt auch darin, ist Schmerz niemals sinnlos. Niemals. Ich verstehe den Sinn oft nicht. Das ist so. Und ich kann dir deinen Schmerz auch höchstwahrscheinlich nicht erklären. Und das löst sich vielleicht auch Zeit deines Lebens nicht auf. Aber es wird sich auflösen. Es wird sich auflösen. Du wirst einmal den Sinn erkennen und wirst sehen, wie Gott aus deinem Schmerz Gold gemacht hat, das Beste gemacht hat. Das ist sein Versprechen. Und ein vierter und letzter Aspekt für heute Morgen. Im Blick auf diese Allmacht Gottes, und da wird es jetzt nochmal herausfordernd. Yahweh, Gott ist allmächtig. Und das heißt auch, er entscheidet über deine Ewigkeit. Er entscheidet über deine Ewigkeit. Er entscheidet über die Zeit nach deinem Tod. Das entscheidest nicht du. Du entscheidest weder, ob nach deinem Tod noch was kommt. Du kannst glauben, was du willst, aber entscheiden tust du es nicht. Und du entscheidest auch nicht, was kommt nach deinem Tod. Das entscheidet Yahweh, der lebendige Gott. Er ist allmächtig. Und er zeigt uns, auch in der Bibel, jeder Mensch muss einmal sterben und wird dann vor Gericht gestellt. Jeder Mensch muss einmal sterben. Und dann wird er vor Gericht gestellt. Und dann wird der allmächtige Gott, Yahweh, weil er der Allmächtige ist und damit die höchste Instanz und der letzte Entscheider, er wird dort als Richter sitzen und entscheiden. Und welches Urteil er fällen wird über dich und mich, darüber könnte man viel sagen. Man könnte das grundsätzlich, ich sage das jetzt etwas vereinfacht, auch noch etwas differenzierter sagen, wie es da zum Gericht kommt. Ich fasse das jetzt an dieser Stelle einfach auf diesen Punkt zusammen. Welches Urteil er fällen wird, dazu will ich so einen bestimmten Blickwinkel oder das an so einer Aussage festmachen, die auch in dem Bild da zum Ausdruck kommt. Du hast nur dann in diesem Prozess vor Yahweh, deinem letzten Richter, du hast nur dann eine Chance, wenn du bereit bist, diesen Yahweh jetzt schon als diesen Allmächtigen in deinem Leben wirken zu lassen. Und wenn du, ich sag's mal in diesem Bild, bereit bist, hier zu Lebzeiten schon deine Knie vor ihm zu beugen. Ja, wenn du vor ihm auf die Knie gehst und ihm damit zeigst, dass du ihn anerkennst als diesen Allmächtigen. Und ich will das mit einem Blick in Israels Geschichte veranschaulichen. Israel hat vor etwas mehr als 3000 Jahren seinen ersten König bekommen, König Saul. Und danach seinen zweiten, König David. Die waren nicht miteinander verwandt, also es war nicht, wie es normal üblich ist, der Sohn von Saul, sondern war eine ganz andere Linie. Das hat Gründe. Beide Könige, Saul und David, haben beide schlimm gesündigt zu ihren Lebzeiten. Beide. Saul wurde wegen seiner Sünde abgesetzt. Und es kam auch nicht eben deshalb sein Sohn auf den Thron. Die Saul-Dynastie war kurz. David, der mindestens genauso schlimm gesündigt hat, durfte weiter König bleiben. Und seitdem, wann immer Israel einen König hatte, war es immer ein Nachkomme von David, der auf dem Thron saß. Eine ewige Dynastie. Warum? Beide haben schlimm gesündigt. Woran liegt's? Offensichtlich nicht am Sündigen. Als Gott Saul auf seine Sünde angesprochen hat, hat Saul angefangen, alle möglichen Erklärungen zu finden, warum er das so machen musste. Er hat seine Schuld schön geredet, er hat sie weggeredet, hat versucht, sie unter den Teppich zu kehren. Und das war der Unterschied. Als David auf seine Sünde angesprochen wurde, hat sofort zugegeben und hat gesagt, ja, das ist so. Ich habe einen Riesenfehler gemacht. Gott sei mir gnädig. Er ist auf die Knie gegangen in diesem Bild, wahrscheinlich sogar auch in echt. Er ist auf die Knie gegangen und hat reumütig um Vergebung und um Gnade gebetet. Und das war der Unterschied. Krass gesündigt haben beide. Aber der eine hat es im Grunde geleugnet oder kleingeredet. Der andere hat es zugegeben und es ausgesprochen, dass er Vergebung bzw. Gnade für diese Schuld missbraucht. Er ist auf die Knie gegangen. Und dann hat Gott ihn erhöht und hat ihn eingesetzt als Vater einer ewigen Königslinie, weil er seine Knie vor dem lebendigen Gott gebeugt hat, hat dieser lebendige Gott ihn aufgerichtet. Redest du deine Schuld klein oder weg, deine kleinen Lügen, dein heimliches Mitnehmen von irgendwelchen Dingen, deine gedankliche Untreue, deine gedachten Schimpfwörter über andere? Redest du das klein und schön? Und vor allem, also vor allem, was ich jetzt eben so aufgezählt habe an Kleinigkeiten, dass du einfach gar nicht an Gott denkst, dass du Gott vergisst. Manchmal, wenn ich von so Wochenende wegkomme, wenn ich von einem Wochenende, wo ich irgendwie im Dienst, so BU-Wochenende, ne, irgendwelchen Kindern biblischen Unterricht vermittelt, ich komme dann nach dem Wochenende nach Hause, manchmal, ich hoffe, ich darf das erzählen, oh, das werde ich nachher hören, fragt mich meine Frau, ob ich sie vermisst habe. Manchmal kann ich fröhlichen Herzens sagen, ja. Und manchmal muss ich dann gestehen, die Kinder waren so anstrengend und abends bin ich dann ins Bett gefallen und ich glaube ehrlich gesagt nicht. Schade, oder? Ist schon schade. Irgendwie könnte meine Frau erwarten, dass ich sie vermisse, dass ich an sie denke. Wie viel mehr kann es der lebendige Gott, Jahwe, erwarten, dass du an ihn denkst? Dass er dir fehlt und dass du dir wünschst, dass er bei dir wäre? Und wie oft tue ich es nicht? Ich. Er fehlt mir nicht. Ich denke nicht an ihn. Ich habe ihn vergessen. Das ist Schuld. Das ist tatsächlich ein Teil unserer Schuld. Rede ich das schön? Rede ich das klein? Oder ist mir das bewusst? Da gehe ich mit Gott auf eine Art und Weise um, die er nicht verdient hat. Denn er ist der allmächtige Gott, der meinen Respekt, meine Hingabe, meine Demut und mein Niederknien verdient hat, wenn es dieser allmächtige Gott ist. Redest du diese Schuld klein, dann wird Gott entscheiden, dass du die Ewigkeit nicht mit ihm verbringst. Oder erkennst du das als Schuld, dass so wie du mit Gott umgehst, man eigentlich nicht mit Gott, mit dem allmächtigen Jahwe umgehen kann und darf? Und beugst du deine Knie vor ihm und bittest ihn um Vergebung und Gnade? Dann wird er dich aufrichten und wird dich zu einem Bürger dieses ewigen Königreiches machen. Und so lass dich von Gott anrühren, stell dich diesem Anspruch und lass dich mit ihm versöhnen und von ihm versöhnen. Und das Gute ist ja, das ist Teil seiner Allmacht, dass er dich dann eben rettet und dir vergibt. Das musst du ja gar nicht tun. Nicht du musst irgendwie versuchen, jetzt da netter zu sein oder irgendwas zu machen. Nein, er rettet dich Wenn du vor ihm niederkniest und deine Schuld anerkennst und um Vergebung bittest und so lass dich versöhnen mit Gott. Jetzt sind wir irgendwie an den Anfang gesprungen. Da wollen wir hin. Jahwe ist allmächtig. Er spricht und es steht da. Jahwe ist allmächtig. Er lenkt unser Denken und das Denken der irdischen Machthaber. Jahwe ist allmächtig. Er macht aus deinen Schmerzen Gold. Und Jahwe ist allmächtig. Er entscheidet über deine Ewigkeit. Ich bete mit uns. Jahwe, und wir bitten dich, dass du wirklich unser Herz erreichst, in unser Herz hineinsprichst und uns wirklich unsere Schuld offenbarst, in der wir in so, so vielen Momenten unseres Lebens leben, allein weil wir dich nicht so im Blick haben, wie du es eigentlich verdienst. Ich bitte dich, dass du wirklich jeden Einzelnen von uns überführst und wir dich erkennen als den, der du bist und uns dazu bringst, dich anzuerkennen als diesen lebendigen, allmächtigen und heiligen Gott, vor dir niederknien und dann von dir Vergebung, Gnade, neues Leben und eine Ewigkeit, eine ewige Herrlichkeit mit dir bekommen. Amen.